Ihr Lieben, es geht los. Schön, dass es euch gibt und schön, dass es den Heiligen Geist gibt, oder? Und heute ist sein Fest. Bevor Jesus geboren wurde, gab es schon viele Prophezeiungen über ihn. Wirklich, Jahrhunderte früher durch verschiedene Propheten. Und eins davon wollte ich vorlesen, darum geht es nämlich auch in einem Teil, und zwar Jesaja 11, 2 bis 3. Auf ihm, also auf Jesus, wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird einer Furcht des Herrn Wohlgefallen haben, sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen, er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Heute ist ein Thema, was vielleicht nicht gerade so populär ist in der heutigen Zeit, Furcht des Herrn. Auf Jesus war der Geist der Furcht des Herrn. Und das ist schon mal der erste Punkt, wahrscheinlich der wichtigste. Die Furcht des Herrn vertreibt Menschenfurcht. Über Jesus sagt es, er liebte die Furcht des Herrn und sein Urteil war nicht auf das Äußerliche bedacht. Das hat ihn nicht interessiert, was die Menschen über ihn dachten, wie sie über ihn urteilten. Ihm war allein wichtig, was der Vater von ihm dachte, was der Vater über ihn urteilte. Wie gesagt, heute ist das Fest des Heiligen Geistes, auch der Geist Gottes genannt. Und er hat viele verschiedene Eigenschaften, haben wir ja vorher gelesen. Der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Macht, Erkenntnis, Furcht des Herrn. Dann gibt es im Neuen Testament noch einige Sachen, die auch Jesus selber über den Heiligen Geist ausgesagt hat. Geist der Weisheit, der Offenbarer, der Tröster, der Beistand, der Leiter oder gibt es bestimmt noch viele mehr. Und er wird auch der Atem Gottes genannt, Ruach, ne, der Atem Gottes, der, wie war das noch? Der Wind oder der Hauch Gottes. Und er hat einige Symbole, die in der Bibel beschrieben werden, manchmal als Öl, ne, Renate, oh Renate ist jetzt weg, als Öl, als Wind, als Feuer, als Wasser, das sind so Symbole des Heiligen Geistes, die in der Bibel erwähnt werden. Bestimmt auch noch einige mehr. Und heute möchte ich über die Furcht des Herrn sprechen. Wie gesagt, das ist nicht so populär. Ich finde es schon teilweise ausartend, heutzutage, wie man über soziale Medien die Politiker niedermacht. Trotz allem sind das Politiker in der Bibel, steht von Gott eingesetzt. Und keiner, finde ich, hat das Recht, so unter aller Würde über sie zu sprechen, öffentlich und sie wirklich runterzumachen. Königsfamilien, aus den Königshäusern die Leute, viele Pastoren, die Dienste aufgebaut haben, über die wird so schlimm geredet. Es kann sein, dass die tatsächlich in Sünde gefallen sind, aber Leute, das kann jedem passieren, das kann uns auch passieren. Und wenn man öffentlich so würdelos über Menschen spricht in der Öffentlichkeit, dann finde ich das nicht richtig. Und ich glaube auch nicht, dass es zum Reich Gottes gehört. Und unser Ding ist es, für sie zu beten, stimmt's? Und weniger über sie zu urteilen. Natürlich sollten wir Dinge klären, aufklären, die nicht in Ordnung laufen. Davon rede ich nicht. Aber es geht um den Ton und um mein Herz. Wie ich damit umgehe. Genau, das ist nicht gerade weise, aber die Furcht des Herrn, das ist, alle Offenbarung, alle Weisheit beginnt mit der Furcht des Herrn. Sprüche 1,7a, da sagt der König Salomo, die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Manche Übersetzungen sagen der Weisheit. Wenn du die Furcht des Herrn hast, dann ist das der Anfang von allem, was schlau macht, was wirklich weise macht, tief von Herzen. Psalm 111, 10, ich weiß jetzt nicht genau, ob das von David ist, wahrscheinlich ist es sogar der Vater von Salomo, der sagt, Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang wahrer Weisheit. Also wenn du wirklich wahr weise sein willst, dann ruf die Furcht des Herrn auf dein Leben, auf dein Herz. Klug sind alle, die sich danach richten. Und ich habe eine gute, also für mich eine verständliche und gute Definition gefunden, Furcht des Herrn, die stammt von einem Theologen, Wolfhard Panneberg, und er sagt, Gott fürchten, das heißt, Gott als Schöpfer anzuerkennen, in seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt, komplett, und als den Richter, von dem nichts verborgen bleibt. Furcht des Herrn kommt aus einer Offenbarung darüber, wer er ist und wo man ehrfurchtsvoll einfach nur staunt und sich ihm gerne anvertraut. Furcht des Herrn hat nichts mit Angst zu tun, denn es gibt keine Angst in der Liebe gibt es keine Furcht, keine Angst. Furcht des Herrn vertieft die Liebe und macht uns stark und sicher. Es ist wie in einer guten und gesunden Ehe. Also jeder, der verheiratet ist, der kennt es wahrscheinlich. Wenn man sich liebt, ne, dann fürchtet man auch einander. Also es ist jetzt nicht diese Angst, sondern ich möchte den anderen nicht verletzen. Das, was ich tue, also ich möchte Alex gefallen und ich werde niemals zulassen, bewusst, natürlich passieren Dinge unbewusst, aber bewusst möchte ich nicht zulassen, dass etwas dieser Beziehung stört, dass da etwas zwischen uns ist, was nicht in Ordnung ist, dass da etwas, ja, einfach diese Innigkeit, diese Vertrautheit, diese Beziehung stört. Und da würde ich dafür kämpfen. Ich würde aufstehen als ein Löwe und würde sagen, echt, das ist mir wichtig. Und so ist es. Wenn ich erkannt habe, wer Gott ist und wie er ist, dann möchte ich niemals zulassen, dass etwas dieser Beziehung stört. Dem, was wir miteinander haben, dann ist mir das so wertvoll und so wichtig, dass nichts wichtiger und schöner ist als das, wie er ist und was er ist. Der Apostel Paulus erlebt es so, Epheser 3, 14 bis 15. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Und das kennen wir alle, oder? Ich meine, Gott ist unser Freund, unser, ja wirklich Vater auch, wo wir uns bergen können, wo wir all die Dinge mit ihm besprechen können und ja, wie so ein Vertrauter, der mit uns durch den Tag geht, aber Gott ist auch ein König und ich finde, manchmal gibt es Situationen, so wie auch gerade im Lobpreis, wenn man seine Herrlichkeit wirklich erlebt und spürbar, wenn sie einen spürbar durchdringt, dann kann man nicht anders. Seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Majestät und wenn du diese Kraft und diese Macht einfach spürst im Raum oder um dich herum, dann kann man nicht anders. Man kann nicht einfach stehen bleiben und die Hände in die Tasche tun oder sitzen und gähnen. Wenn du das einmal erlebt hast, dann kann man nicht anders. Dann geben meine Beine einfach nach, dann rutschst du auf den Boden und du erlebst diese Heiligkeit und diese Majestät, weil die wahr ist. Die ist nicht gespielt, die denkt man sich nicht aus, die erträumt man nicht, sondern die ist so präsent, dass du einfach nicht anders kannst. Und wenn wir uns die Berichte von Johannes lesen, die er in der Offenbarung aufgeschrieben hat, er war im Himmel vor Gott. Und genauso dort im Himmel herrscht diese Atmosphäre der Ehrfurcht vor Gott. Er hat sich selbst vor dem Engel niedergeschmissen und der Engel sagt, nein, 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 von mir musst du es nicht. Weil er einfach die ganze Atmosphäre im Himmel ist voller Ehrfurcht vor Gott, vor dem Lamm. Und vor dem Thron Gottes, all die Engel und all die Heiligen und all die Ältesten, die können nicht anders, als sich einfach hinzuschmeißen und sich niederzuwerfen vor dem, der würdig ist. Der würdig ist und das ist das Lamm. Und es gibt keine andere Option, wenn du das einmal begriffen hast und wenn du es einmal erlebt hast, dann gibt es keine andere Option, als die, sich auf den Boden zu werfen vor dem, der wirklich, wirklich würdig ist, der alles gegeben hat. Und wenn ich bereit bin, das anzuerkennen, Und wenn ich bereit bin, mein Herz für ihn zu öffnen und zu sagen, Herr, ich möchte mehr von dir erfahren, wie du bist und wer du bist. Und ich möchte lernen von dir und ich möchte mein Herz einfach öffnen. Ich möchte hungrig bleiben. Wir kennen Leute, unsere Freundin Wilhelmshaven, die sind 70 und die sind immer noch voll Feuer und hungrig. Und diese 70-Jährigen mit Tatterich, mit dem Gehwagen kamen die zur Prophetieschule, weil die erleben wollten, wie Gott spricht und wer er ist. Und immer noch, also eine ist jetzt Mittwoch verstorben, das war wirklich die brannte für Jesus bis zum Schluss. Und das ist, wenn du sagst, hey, ich weiß noch nicht alles, auch wenn ich 30, 40, 50 Jahre mit dem Herrn gehe, ich weiß noch nicht alles, Herr, ich möchte lernen von dir, denn du bist viel, viel größer als ich. Und da gibt es so viele Verheißungen in der Bibel, ich lese jetzt einfach nur zwei vor, Jeremia 29, 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und Jesus selber spricht über den Heiligen Geist in Johannes 16, 13 bis 14 und er sagt, doch wenn der Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird mich, also Jesus, verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Wenn wir hungrig bleiben, dann ist der Heilige Geist da. Er lebt in uns und er lehrt uns und er führt uns und er leitet uns. Der Geist der Furcht des Herrn lehrt mich immer mehr zu verstehen, wer Gott ist und wer ich bin. Und zwar in dieser Reihenfolge. Ich finde, heutzutage spricht man so viel von uns Menschen. Oh, wir, die Söhne, wir, die Traumatisierten, die geheilt werden müssen. Das stimmt alles. Und wir Menschen und wir die Armen und wir die Könige und wir die Priester. Also wir, ist auch alles richtig. Aber wenn der Heilige Geist uns lehrt und die Ehrfurcht des Herrn, die macht erstmal Jesus groß. Sie macht erstmal den Herrn groß. Sie lässt uns erstmal erkennen, wer er ist und wie er ist. Und dann kommen wir erst. Dann begreifen wir erst, wer wir sind. Er ist heilig und wir sind Sünder. Stimmt's? Er ist der, der uns davon rein macht. Er ist der Schöpfer. Wir sind die Schöpfung. Er ist der Vater. Und nur dann können wir Söhne sein. Ansonsten gäbe es es ja gar nicht. Durch Jesus. Erst er und dann wir. Und jetzt die Frage, bin ich ein guter Sohn meines Vaters, eine gute Tochter meines Vaters? Bin ich ein guter Repräsentant seines Königreichs? In der Furcht des Herrn, also ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht über die Furcht des Herrn, gerade so die letzten Monate, weil ich denke, dass sie uns manchmal verloren geht in dieser Zeit, weil wir Menschen so wichtig geworden sind. Und manchmal ist es so selbstverherrlichend schon fast, was wir alles sind und was wir alles können und welche Autorität wir haben, was alles richtig ist. Das war eine Zeit lang vielleicht wirklich wichtig, das alles zu wissen und neu zu lernen. Aber ich finde, das ist ein bisschen verloren gegangen. Und wir beten so viel für Erweckung und für das, dass die Menschen sich neu Gott zuwenden, aber ich glaube, das passiert, wenn wir die Furcht des Herrn neu entdecken, in unseren Herzen und unseren Gemeinden. Und dann habe ich gedacht, okay, wie ist es praktisch, wie ist es in der Furcht des Herrn zu leben? Und das sind einfach so ein paar Punkte, die ich für mich halt so herausgefunden habe. In der Furcht des Herrn zu leben bedeutet zu leben, als sehe ich den Unsichtbaren jederzeit. So, Gott hat gesagt, ich werde bei euch sein alle Tage eures Lebens und der Heilige Geist lebt in uns. Also müssen wir den eigentlich gar nicht sonst wo suchen, sondern er ist da, immer bei mir, immer präsent. Aber ist mir das immer bewusst? Also mir leider nicht. Und umso wichtiger finde ich das, wenn ich in der Furcht des Herrn lebe, dann ist es, als ob ich ihn wirklich sehen würde, immer. Ne, morgens stehe ich auf, er ist da. Ich sage, guten Morgen, Heiliger Geist, guten Morgen, Herr, wie ist der Tag? Jetzt geht's los, was können wir erleben, was können wir tun? Ich gehe Zähne putzen. Also im Bad ist immer meine intensivste Zeit mit Gott, weil ich da alleine bin und keiner stört. In meinem Alltag, ich lebe, als sehe ich ihn wirklich leibhaftig neben mir. Einmal war ich joggen und unterhalte mich so mit dem Herrn. Also ich sehe den wirklich neben mir laufen. Ne? Es ist jetzt, manche sagen, ach, du spinnst, du gehörst vielleicht in die Psychiatrie. Aber für mich ist das so natürlich. Er läuft halt neben mir und wir unterhalten uns. Und gab es ein bestimmtes Thema. Und plötzlich kommt ein Auto uns entgegen, mir entgegen. Und ich sage, oh Jesus, pass auf, da ist ein Auto. Und dann musste ich selber lachen, weil ich denke so, hey, der kann doch durchs Auto gehen oder über das Auto springen. Aber also es ist halt so normal, sage ich mal. Also im Bad, beim Essen kochen, wie auch immer, es ist jemand da. Ich sehe den oder ich nehme den wahr. Also ich sehe den jetzt nicht so wie mein Partner oder meine Kinder, aber es ist dieses Wissen, ne? dieses Wissen im Herzen. Er ist da, ich kann mit ihm reden, ich kann mit ihm sprechen, er sieht mich. Das hat auch Hagar war die Sklavin von Abraham. Und das war eine blöde Geschichte eigentlich. Ich möchte sie jetzt nicht erzählen. Lest sie bitte nach in 1. Mose 16, 13. Auf jeden Fall hatte sie ein schlechtes Verhältnis zu der Frau von Abraham und wurde weggeschickt. Und sie war wirklich allein in der Wüste mit ihrem Sohn. Und sie war so verzweifelt und wirklich am Ende. Und dann begegnete Gott ihr und dann nannte sie diesen Ort, nicht diesen Ort, sondern ihn. Er ist El Roy, ein Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, 13. Es ist ein Gott, der mich sieht. In jeder Situation meines Lebens, überall, wo ich bin, er ist ein Gott, der mich sieht. Und David hat das so ausgedrückt im Psalm 39, 16. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Und weiter schreibt er, also wenn ihr diesen Psalm lest, oh bitte macht das, der ist so wunderschön. Dann sagt David weiter, wohin könnte ich fliehen? Und dann zählt er alles auf, könnte ich dahin fliegen und könnte ich dahin fliegen und könnte ich dahin fliegen? Nein, überall bist du, Herr, egal wo ich hingehe, überall bist du. Du legst deine schützende Hand auf mich und deine Hand berührt mich. Dein starker Arm hält mich. Ich meine, Leute, was für ein Privileg, oder? Aber auch, du kennst alle meine Gedanken, Herr. Alles, was ich tue, ist dir vertraut. Es gibt keine Heimlichkeiten. Ich kann nicht irgendwo in der dunklen Ecke dealen. Das geht nicht. Es ist alles sichtbar. Es ist alles Licht. Gott ist Licht. Ich kann mich nicht verstecken. Noch bevor ich etwas sage, dann weißt du das schon. Und in der Bibel steht, ich glaube, Paulus sagt, dass der Heilige Geist uns von Sünde überführt. Darf er das auch bei mir tun? Darf er das auch bei dir tun? Darf er dich korrigieren? David betet, zeige mir, Herr, wenn ich auf falschen Wege gehe. Immer wieder zu fragen, Herr, bin ich noch richtig? Gehe ich noch richtig? Und wenn nicht, bitte führ mich wieder zurück auf deinen Weg. Führ mich wieder zurück auf die Spur. Darf er das tun? Das ist Ehrfurcht, wenn ich das zulasse, wenn ich sage, Herr, du darfst das. Ich bin nicht perfekt und ich brauche dich. Du darfst das. Die Furcht des Herrn bewahrt mich vor Sünde. Wenn ich in der Furcht des Herrn lebe, dann habe ich Angst davor. Und es geht so weit, dass ich anfange, die Sünde zu hassen. Nicht die Menschen, das wäre wirklich schlimm und das ist echt verboten, würde ich sagen. Aber die Sünde zu hassen, das haben die Propheten gemacht, dafür wurden die verfolgt. Das hat Jesus selber gemacht. Er hasste die Sünde, weil die uns kaputt macht. Ja, genau. Das ist so wie, nee, das ist okay. Übrigens ist es nicht nur der Vater, der uns mit seinen Augen begleitet. Unser ganzes Leben ist ein Schauspiel. Wusstest du das? Du bist keine Privatperson, die da in deinem Häuschen wohnt, hinter vier Wänden und deinem kleinen Gärtchen mit Schuppen und Zaun. Das bist du nicht. Du bist auf der Bühne. du bist auf einer Arena, was sagt man noch, auf der Leinwand. Dein ganzes Leben ist öffentlich. Du kannst machen, was du willst. Du kannst dich versuchen einzuzäunen, aber dein ganzes Leben ist ein Schauspiel vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich glaube, Paulus sagt das, der sagt, Leute, ihr seid ein offenes Brief, ein offener Brief. Ihr seid einfach offen für Menschen, für Engel, für Dämonen, sichtbar. 1. Korinther 4,9, da sagt Paulus, also er spricht da, darüber, wie es ist, als Apostel zu leben. Also unsere Apostel heutzutage, gerade in bestimmten Ländern, vor denen werden rote Teppiche ausgelegt, die dürfen im Privatjet fliegen und keine Ahnung, die werden verehrt wie Götter, manche. Aber Paulus, Apostel Paulus, hat das ganz anders erlebt. Und er beklagt sich so ein bisschen bei den Korinthern und sagt, hey Leute, wenn ihr wüsstet, wie es mir wirklich geht. Und dann sagt er, na, wir werden verfolgt, wir werden ins Gefängnis geworfen, dies und dies und dies haben wir erlebt. Und dann sagt er, wir sind ein Schauspiel geworden für die ganze Welt, für Menschen wie für die Engel. Man kann sich nicht verstecken als Gottes Kind. Epheser 2,7 sagt er, so wird er, Jesus, für alle Zeiten an uns, also an uns den Gläubigen, seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen. An wen denn sonst, wenn nicht an uns? Stimmt's? Und Epheser 3,10, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. Wir sind keine Privatperson, wir sind Söhne Gottes, wir sind Könige und Priester, ja. Wir sind die Gemeinde, der Leib, die Braut, wie auch immer du dich nennen magst, aber du bist keine Privatperson. Dein Leben ist sichtbar für die sichtbare Welt, für deine Familie, für deine Nachbarn, für jeden, der dich beobachtet, aber auch für die Engel und Dämonen. Das muss uns bewusst sein. Und im ersten Moment klingt es vielleicht so erschreckend, oh Hilfe. Aber ich finde, das kann auch echt ein guter Ansporn sein, so zu leben, wie es Gott, wie es dem Vater gefällt, oder? Und wir werden sogar angefeuert und das finde ich richtig stark. Hebräer 12,1, wir alle kennen diesen Vers, ne? Wo Paul, ich weiß nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, vermutlich Paulus, wo der Schreiber sagt, Leute, legt das Böse ab, lebt so, wie es Gott gefällt, denn wir haben eine ganze Wolke von Zeugen, eine große Wolke, eine große Schar von Zeugen, viele Zeugen, dichte Zeugenwolken. Es waren jetzt verschiedene Übersetzungen. Es sind Menschen, die vor uns den Lauf beendet haben mit Jesus, die mit ihm zusammen schon da sind und die hocken da, wo auch immer. Und er sieht aus wie eine dichte, große, starke Wolke von Menschen, die sagen, los, du schaffst das. Komm, nur noch eine kurze Zeit, halte fest, bleib dran. Es lohnt sich für den König, oder? Für den König. In der Furcht des Herrn zu leben ist, als sehe ich ihn immer bei mir. Und so ist mein Leben dementsprechend, wenn mir das immer mehr bewusst ist. Und wenn mir bewusst wird, hey, die Engel schauen mir zu, die Dämonen, aber auch die Heiligen spornen mich an. In der Furcht des Herrn zu leben bedeutet auch eine absolute Hingabe, Loyalität an den König und an sein Reich. Alles, was ich bin. Und alles, was ich mache, was ich tue, was mich ausmacht, das ist für ihn, das gehört ihm. Matthäus 6,33, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Macht das Reich Gottes zum wichtigsten Anliegen in eurem Leben, wichtiger als alles. Römer 6,13 sagt Paulus, stellt euch Gott ganz zur Verfügung, ganz. Es geht da auch um den Körper, ne? Und er sagt, als Werkzeug zur Ehre Gottes ganz, nicht nur so ein kleiner Teil gehört Gott und alles andere ist für mich, sondern ganz. Zuerst er und dann komme ich. Römer 12, 1. Ich fordere euch nun auf, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Das ist ein heiliges und ein lebendiges Opfer. Und diese Hingabe an Gott mit allem, was ich bin, mit allem, was mich ausmacht, sie ist total freiwillig. Sie ist nicht irgendwie gezwungen, erzwungen. Er zwingt mich nicht dazu, weil das ist keine Liebe, stimmt's? Er bietet mir das an. Und das ist auch nicht religiös, oh, ich muss es tun, sonst liebt er mich nicht. Das stimmt auch nicht, definitiv nicht. Ich tue es, weil ich nicht anders kann, weil er mich zuerst geliebt hat. Stimmt's? Und wenn ich das erlebt habe und wenn ich das erfahren habe in meinem Leben, in meinem Herzen, dann kann ich nicht anders, als nur so zu antworten. Das funktioniert nicht anders. Wenn mein Mann mich liebt und wenn er mich ehrt und wenn er mich wertschätzt, dann kann ich doch nicht böse sein. Das geht nicht. Meine Antwort ist hoffentlich genau dieselbe. Und so ist Gott. Er bietet uns das an. Letztendlich ist es unsere Entscheidung. Und dazu gehört auch Gehorsam. Hingabe hat auch etwas mit Gehorsam zu tun. Ich lese sein Wort und das ist das, was er sagt, das tue ich. Nicht halb, nicht halbherzig, nicht nur ein Teil davon. Na, Gott sagt, ihr sollt keinen Ehebruch machen. Ja, habe ich verstanden. Aber er sagt euch, sorgt euch nicht. Habe ich das verstanden? Das fällt mir schwer. Und dann hocke ich da 3 Tage lang und heu. Und Gott sagt, sorgt dich nicht, habe ich dir gesagt. Manchmal nimmt man nur so bestimmte Verse raus, das, was einem gerade passt. Aber Liebe, Jesus sagt, wer mich liebt, der tut das, was ich ihm sage. Das ist das Prinzip des Königreichs. Wenn ich liebe, dann gehorche ich. Aber da könnt ihr euch gerne die Predigt von Daniel nochmal anhören, wer das noch nicht gemacht hat. Die ist sehr, sehr gut dazu. Gehorsam zu sein bis in den Tod. In unseren Kulturen, also hier in der westlichen Welt, kennen wir das gar nicht, ne? Aber viele Länder um uns herum, die kennen das, gehorsam zu sein bis in den Tod, bis in das Gefängnis rein, bis in die Folter hinein, bis zum Tod gehorsam zu sein. Das ist Furcht des Herrn, das ist Loyalität unserem König gegenüber. Und weil es so schön war, gibt es auch noch Verheißungen. Leute, also wenn ihr das, ihr kennt es wahrscheinlich ganz, ihr seid schon lange unterwegs, aber ihr kennt es alles. Es gibt so viele Verheißungen über die Furcht des Herrn. Ich habe jetzt einfach nur 3 rausgesucht. Psalm 112, 1-2. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Ja, glücklich ist der, der sich über seine Gebote freut. Also, bevor du in eine depressive Phase kommst, lade nochmal neu die Furcht des Herrn auf dein Leben und sag, Herr, bitte, komm mit deiner Ehrfurcht. Ich möchte wieder glücklich sein. Seine Nachkommen werden zu Macht und Ansehen gelangen. Die Kinder der Gottesfürchtigen werden gesegnet werden. Wow, oder? Überleg mal, was für eine Verheißung. Und meinst du, Gottes Wort lügt? Manchmal sehen wir das nicht so und das spüren nicht so, aber es steht fest und wir werden es eines Tages erleben. Wir können uns auf sein Wort berufen. Sprüche 3:7-8. Bilde dir nichts auf deine Weisheit ein, sondern fürchte den Herrn und meide das Böse. Das macht dein Leben gesund und du bekommst neue Kraft. Ganz einfach. Leute, wir brauchen gar nicht so viel Geld ausgeben und was ich was alles kaufen an Zeugs, was auch nicht schlecht ist, ne? An Nahrungsergänzungen, was auch immer. Aber weißt du was? Furcht des Herrn macht dich gesund und die gibt dir neue Kraft. Ganz einfach. Das andere ist einfach nur ein bisschen Beipack aus der Welt, ne? Sprüche 14:27, die Ehrfurcht vor dem Herrn, hier ist ein Fehler eingeschlichen, also verzeiht mir bitte. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine lebensspendende Quelle, sie rettet vor den Stricken des Todes. Leben spendet, ist wieder so wie neue Kraft. Na, wenn du dich müde fühlst, wenn du erschlagen dich fühlst, wenn du denkst, na, alles ist mir einfach zu viel, meine Schultern hängen mehr, als sie stehen. Weißt du was? Die Ehrfurcht des Herrn, lad sie wieder neu in dein Leben. Genau, darum geht's, die Ehrfurcht des Herrn. Und ich finde, die Ehrfurcht des Herrn, jetzt ganz kurz mein Fazit über die Erfahrung, die ich gesammelt habe und die Leute, die ich beobachtet habe, die in der Ehrfurcht des Herrn leben, das macht dich attraktiv, wirklich. Es macht dich attraktiv für die, die den Herrn lieben, weil sie werden dir folgen. Die, die den Herrn hassen, werden dich hassen. Also du wirst attraktiv sein für beide Seiten. Das ist wie ein Geruch, ne? Paulus sagt, für die einen ist es ein Wohlgeruch, weil sie den kennen. Es ist ein Geruch des Lebens, ne? Und wenn jemand die Furcht des Herrn an dir erkennt, dann ist es anziehend. Man möchte auch so sein. Es ist ansteckend. Also ein Kollege von Alex, der war im islamischen Glauben, und er hat zu Alex gesagt, weißt du was, Alex? Du bist zwar ein Christ und eigentlich bist du ein Feind von mir, aber ich bewundere dich, weil du deinen Gott und deinen Glauben ernst nimmst. Das spricht die Leute an. Er sagt, viele Deutsche, die sagen ja, die sind Christen, aber da siehst du nichts davon. Weder Ehrfurcht vor Gott, noch Ehrfurcht vor ihrem Glauben, noch Ehrfurcht vor ihrer Bibel. Aber wenn Menschen das wirklich ernst mit Gott meinen, das spricht Leute an. Und klar, werden wir auch gehasst. Nicht jeder findet das toll und der Feind ja erst recht nicht. Aber eigentlich ist es eher anziehend. Du wirst anziehend sein. Und ich glaube auch wir als Gemeinde, wenn die Furcht des Herrn unser Leben regiert, unsere Gemeinde regiert, wenn uns es einfach wichtig ist, was er von uns denkt und was er von uns hält und wir einfach so offen und hungrig für ihn sind, ich glaube, dann ist es eine gute Vorbereitung für Erweckung, für Menschen, die dazukommen und hier echt neues Leben finden können. Das war's von meiner Seite. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Aber was einfach so, irgendwie mein Herz einfach nicht ruhen lässt, ist, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann mag er es, wenn wir den einladen. Es ist ein Geist, der sich nicht aufdrängt. Es gibt Momente, klar, wo er kommt, einfach mit Kraft und Power, das stimmt. Aber Jesus hat gesagt, geht nach Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist möchte auch eingeladen werden. Und er möchte, dass du sagst, hey, weißt du was, Heiliger Geist, ich brauche dich. Mit all den Eigenschaften, die du bist, ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Weisheit, ich brauche deinen Rat, ich brauche deinen Beistand und ich brauche den Geist der Furcht des Herrn. Bitte komm. Und wenn du dabei bist, dann steh einfach auf und öffne dein Herz, öffne deine Hände und wir wollen einfach dafür beten, dass die Furcht des Herrn in unser Herz neu einzieht, dass sie in unsere Gemeinde neu einzieht und alles Weitere sage ich dann. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, du hast so viele Eigenschaften. Du bist Gott und du machst Jesus groß und du machst den Vater groß. Und du bist die Kraft und du bist die Weisheit und du bist der Ratgeber und du bist die Erkenntnis über Gott. Und noch so viel mehr, so viel mehr. Du bist das Öl und das frische Wasser. Du bist der Wind und das Feuer. Heiliger Geist, wir brauchen dich dringender denn je. Und wir strecken uns aus nach dir, nach all dem, wie du bist. Und wir strecken uns aus nach der Furcht des Herrn. Zeig uns, wie unser Gott ist. Führ uns neu in diese Begegnung hinein über ihn. Wir wollen uns öffnen. Wir sind hungrig danach, zu sehen, wie du bist, Vater. König aller Könige, Schöpfer aller Dinge, mächtig, grenzenlos. Furcht des Herrn, komm neu in unser Herz hinein. Wir wollen uns beugen vor dem Herrn, weil wir erkannt haben, wer er ist. Furcht des Herrn, ergreif neu unsere Gemeinde. Lass uns den sehen, der auf dem Thron sitzt. Lass uns den sehen, der allein würdig ist. All unser Leben soll dir gehören. Mit allem, was wir sind, geben wir uns hin, liefern wir uns hin. Du bist Gott. Du bist Gott. Wenn du dir sonst noch eine Erfrischung oder Erfüllung mit dem Heiligen Geist wünscht, neu die Gaben zu erleben, zu entfachen in deinem Leben, dann darfst du nach vorne kommen. Ich bitte die Gemeindeleitung, komm bitte und betet für die Menschen. Wenn du sagst, boah, ich bin einfach echt die letzte Zeit so schlapp und müde. Ich brauche die Kraft, wie Robert das heute gesagt hat, auch wieder neu den Menschen von Jesus zu erzählen, neu entfacht zu werden, sein Wort weiterzugeben, neu gefüllt zu werden. Auch dass die Gaben, die der Heilige Geist schon in dich hineingelegt hat, die aber so ein bisschen eingeschlafen sind, dass sie neu von dem Feuer Gottes entfacht werden, zum Brennen kommen, zum Durchbruch kommen, dann darfst du nach vorne kommen. Lass für dich beten.